Ich lese den Bibeltext aus Hebräer 12, die Verse 22 bis 24, 28 und 29 und Kapitel 13, 1 bis 6. Ihr hingegen seid zum Berg Zion gekommen, zur Stadt des lebendigen Gottes, zu dem Jerusalem, das im Himmel ist. Ihr seid zu der festlichen Versammlung einer unzählbar großen Schar von Engeln gekommen und zu der Gemeinde von Gottes Erstgeborenen, deren Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Ihr seid zu Gott selbst gekommen, dem Richter, vor dem sich alle verantworten müssen, und zu den Gerechten, die bereits vollendet sind und deren Geist bei Gott ist. Und ihr seid zu dem Vermittler des neuen Bundes gekommen, zu Jesus, und seid mit seinem Blut besprengt worden, mit dem Blut, das noch viel nachdrücklicher redet als das Blut Abels. Auf uns wartet also ein unzerstörbares Reich. Dafür wollen wir Gott danken, und aus Dankbarkeit wollen wir ihm mit Ehrfurcht und Ehrerbietung so dienen, dass er Freude daran hat. Denn eines dürfen wir nie vergessen: Unser Gott ist wie ein Feuer, der alles verzehrt. Lasst nichts eure Liebe zueinander beeinträchtigen. Durch Christus seid ihr ja Geschwister. Vergesst nicht, gastfrei zu sein. Durch ihre Gastfreundlichkeit haben einige, ohne es zu wissen, Engel bei sich aufgenommen. Denkt an die Gefangenen und nehmt an ihrem Schicksal Anteil, als wärt ihr selbst mit ihnen im Gefängnis. Habt Mitgefühl mit den Misshandelten, als wäre es euer Körper, dem die Schmerzen zugefügt werden. Die Ehe soll bei allen in Ehren gehalten werden. Es darf zwischen Mann und Frau keinerlei Untreue geben. Denn wer unmoralisch lebt oder Ehebruch begeht, den wird Gott richten. Lasst nicht die Geldgier euer Leben bestimmen. Gebt euch zufrieden mit dem, was ihr habt. Denn Gott selbst hat versprochen: Ich werde dich nie vergessen und dich niemals im Stich lassen. Das gibt uns Mut, und wir können voll Zuversicht sagen: Der Herr ist mein Helfer, deshalb fürchte ich mich nicht. Was kann ein Mensch mir anhaben? Ich möchte mit uns beten. Vater im Himmel, wir sitzen heute hier mit der Sehnsucht nach perfekter Gemeinschaft, die so selten ist in unserer Welt. Wir sehen uns nach einer Liebe, die vollkommen ist und die wir so selten finden und die wir so selten leben können. Ich bitte dich, dass du unsere Gedanken und unsere Wünsche, unsere Sehnsucht heute nimmst, ihr begegnest und sie in das veränderst, was du möchtest. Amen. Wir kommen heute zum Ende mit unserer Predigtreihe über den Hebräerbrief. Wir haben in den letzten Wochen, eigentlich seit Anfang des Jahres, das kommt mir eigentlich schon ewig vor, muss ich sagen, das heißt 2 Monate her, haben wir über diesen Brief an die Hebräer nachgedacht. Und das ist jetzt das letzte Kapitel, Kapitel 13. Und dieses Ende des Briefes ist ziemlich überraschend. Bevor ich aber jetzt erkläre, warum es überraschend ist oder warum es vielleicht sogar sehr besonders ist, besonders wichtig ist, fasse ich nochmal kurz zusammen, was wir wissen über diesen Brief, über die Hebräer. Wir wissen, dass sie in einer Großstadt des Römischen Reiches lebten. Sie waren ehemalige Juden und gehörten zur zweiten Generation der Christen. Das heißt, keiner von ihnen hatte persönlich Jesus gekannt. Daran entschied man, was erste Generation und zweite Generation ist. Sie mussten darauf vertrauen, dass die, die Jesus kannten, die ihn gesehen hatten, ihnen keinen Bullshit erzählen. Und wir können eigentlich nur erahnen, geschichtlich, wie entscheidend diese Phase für das Christentum ist. Der Gründer ist nicht mehr da, die ersten Zeugen sind gestorben, und jetzt zeigt sich, ob das Ganze Wirklichkeit ist, real ist, stark genug ist, um Fuß zu fassen. Man könnte vielleicht sagen, es ist so ein bisschen so wie Apple Computers nach Steve Jobs. Der Gründer ist weg und jetzt geht es bergab oder bergauf, man weiß es nicht. Und es wundert gar nicht, warum sie in eine Glaubenskrise geraten. Sie erleben konkrete Verfolgung. Sie ringen mit dem Gedanken, lohnt es sich für den Glauben zu sterben? Denn das drohte ihnen, der Tod. Macht dieser Jesus wirklich den Unterschied? Ist sein Leben, seine Lehre, der Tod und die Auferstehung, von dem diese Zeugen erzählt haben, real und stark genug, um dafür diese Dinge in Kauf zu nehmen? Der Hebräerbrief, man nennt ihn auch einen Hirtenbrief, ist der Brief eines Pastors, oder es ist vielleicht sowas wie eine Predigt eines Pastors an diese müde Gemeinde. Und das Kernthema, was wir so bisher über die letzten Wochen entfaltet haben, lautet die Realität Gottes und wie ich ihn jetzt und heute in meinem Leben erleben kann. Gott ist real, Gott ist jetzt da, du kannst ihn jetzt erleben. Das ist das Thema von diesem Brief. Er ist so real, dass die Beziehung zu ihm die wichtigste Beziehung in unserem Leben ist. Und es geht eben auch nicht um eine Kosten-Nutzen-Rechnung, in der ich mit Gott einen Deal mache, in der ich sage, Gott, wenn du das tust, dann tue ich das. Nein, der Hebräerbrief spricht darüber, dass die Beziehung zu Gott eine leidenschaftliche Beziehung ist, eine transformative Beziehung, eine lebendige Beziehung. Die Hebräer selber waren durch ihre Herkunft sehr gut mit den jüdischen Schriften und der jüdischen Kultur vertraut. Und deshalb geht es in diesem Brief auch immer wieder um diese alten Geschichten, die sie auswendig kannten, die sie auswendig zitieren konnten. Und diese Geschichten nimmt der Autor, nimmt dieser Pastor und setzt sie dann in ihren aktuellen Kontext. Und er versucht ihnen zu zeigen, welchen Unterschied es macht, dass zwischen diesen alten Geschichten und ihrem Leben Jesus gekommen ist. Welchen Unterschied macht Jesus? Das ist der Ansatz. Und auch im 12. Kapitel, da haben wir ein paar Ausschnitte von gehört, gibt es wieder so eine Geschichte aus dem Alten Testament und die ist faszinierend. Ich lese euch das mal kurz vor. Ich habe es nicht abgedruckt, ihr könnt es nicht mitlesen, aber ihr hört zu, ihr könnt euch es garantiert vorstellen. Wir lesen über diese Begegnung Gottes am Berg Sinai mit dem jüdischen Volk. Der Berg, zu dem sie kamen, war ein irdischer Berg. Er stand in Flammen und war in dunkle Wolken gehüllt. Es herrschte Finsternis, ein Sturm tobte. Posaunenschall ertönte und eine Stimme sprach zu ihnen, vor der sie sich so fürchteten, dass sie inständig baten, kein weiteres Wort mehr hören zu müssen. Denn schon zuvor, als es hieß, alle müssten gesteinigt werden, die dem Berg zu nahe kämen, gleich ob Menschen oder Tiere, hatten Angst und Schrecken sie befallen. Das ganze Geschehen, das sich vor ihren Augen abspielte, war so furchterregend, dass selbst Mose bekannte, er zittere vor Angst. Also ich habe sofort Herr der Ringe im Kopf, wenn ich das höre. Dieser Berg, wo Sauron wohnt, der dieses Auge aus Feuer den ganzen Tag sichtbar ist in dieser Festung. Aber hier ist von diesem Gott der Bibel die Rede, nicht von Sauron. Und deswegen ist es gut, dass diese Geschichte, die hier an die erinnert wird, eingeleitet wird durch einen Satz. Und zwar, nun habt ihr Gott ja auf ganz andere Weise kennengelernt als die Israeliten damals am Sinai. Und dieser Satz fasst alles zusammen, was bisher gesagt wurde. Die Hebräer sollen sich daran erinnern, dass sie Gott bereits kennengelernt haben in Jesus Christus, über den es ja am Anfang des Briefes heißt, da haben wir auch lange drüber nachgedacht. Er, der Sohn Gottes, ist das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit, der unverfälschte Ausdruck seines Wesens. Wer Jesus kennt, kennt Gott. Wenn wir Jesus anschauen, sehen wir Gott. Und diese neue Verbindung wird dann hier in Vers 22 bis 24 weiter beschrieben. Das habe ich gerade vorgelesen. Das ist die Realität. Das wurde in den ersten 12 Kapiteln erzählt. Sie dürfen ohne Angst vor Gott stehen, zusammen mit den Engeln, mit den ersten Christen, die bereits tot sind, zusammen mit den Gerechten, die bereits vollendet sind. Das ist ein fantastisches Bild. Es braucht keine Opfer mehr, es braucht keine besonderen Reinheitsvorschriften mehr, es braucht keine besonderen Essensvorschriften mehr, es wurde nicht mehr zwischen rein und unrein unterschieden. Ich habe es vor einigen Wochen so gesagt, Gott hat Religion abgeschafft. Und darüber geht dieser Brief. Die Botschaft des Briefes lautet also, fasst neuen Mut für euren müden Glauben. Euer Glaube hat jetzt Auswirkungen auf eure Beziehung zu Gott. Ihr habt einen direkten Draht zu Gott. Und eigentlich würde es gut passen, wenn der Brief jetzt vorbei ist, nach Kapitel 12. Aber dem ist eben nicht so. Stattdessen, und das haben wir auch gerade gehört, gibt es jetzt auf einmal jede Menge konkrete ethische Anweisungen und Ermahnungen zum Zusammenleben. Liebt einander, seid gastfreundlich, habt Mitgefühl mit den Gefangenen und Misshandelten, lebt moralisch einwandfrei, betrügt euren Ehepartner nicht und seid zufrieden mit dem, was ihr habt. Seid nicht geizig. Was hat das jetzt mit dieser Beziehung zu Gott zu tun? Das klingt irgendwie so, als ob jemand die ersten 12 Kapitel gelesen hat und dann überlegt hat, also es klingt ein bisschen zu gut. Das klingt ja so, als ob organisierte Religion jetzt nicht mehr nötig ist. Wir müssen jetzt noch ein kurzes Kapitel hinten dran hängen, wo wir nochmal kurz erklären, was es für Regeln braucht für die Gemeinschaft und die christliche Zusammenleben. Sonst ist das ja überflüssig. Sozusagen so eine Art Spielverderber, der hier nochmal am Ende klar macht, es ist doch alles nicht so schön, wie wir dachten. Und tatsächlich wird ausführlich diskutiert darüber immer noch bis heute, ob das Kapitel 13 überhaupt dazugehören darf zu diesem Brief oder ob wir das nicht einfach rausschmeißen müssen. Jeder merkt, hier ist ein inhaltlicher Bruch. Aber viele sagen auch, eigentlich ist es kein Bruch, sondern es ist nur eine logische Konsequenz aus dem, was hier steht. Vers 28 und 29 aus Kapitel 12 sind der Schlüssel, um dann Kapitel 13 so richtig zu verstehen. Und man kann diesen Gedanken aus Vers 28 und 19 vielleicht so zusammenfassen: Weil Gott ein verzehrendes Feuer ist, wollen wir ihm so dienen, dass er Freude daran hat. Und wie das aussieht, das wird dann in Vers 1 bis 5 in Kapitel 13 beschrieben. Für uns bedeutet das, wir müssen erstmal verstehen, was heißt es denn, dass Gott ein verzehrendes Feuer ist? Was bedeutet das? Und dann können wir verstehen, was christliche Gemeinschaft ist. Und das sind die beiden Punkte heute, das verzehrende Feuer und die neue christliche Gemeinschaft. Dieses Bild vom Feuer, das haben wir ja gerade schon gehört, ja, das ist im Alten Testament vor allen Dingen ein Bild für Gottes Gegenwart und für seinen Zorn und sein Gericht. Die Leute haben Angst vor diesem Feuergott. Der Berg Sinai steht in Flammen. Selbst Mose hat Angst, lesen wir hier. Warum? Weil sie dieses Kalb gebaut hatten in Gottes Abwesenheit, das goldene Kalb, und Gott wird wütend und der Berg raucht. Gott ist außer Kontrolle. Ist jetzt damit hinfällig, alles, was wir vorher über Gott gehört haben, dass wir einfach so zu ihm kommen können, dass wenn wir auf Jesus schauen, dass wir dann Gott kennen? Sollen wir uns deshalb moralisch richtig verhalten, damit Gott nicht wieder ein Feuerwerk abbrennt? Vor einigen Wochen kam nach dem Gottesdienst jemand zu mir und hat mit mir über die Predigt gesprochen. Es macht mir sehr großen Spaß, wenn ihr das tun wollt, kommt gerne. Und erzählt mir, dass ihm ein Punkt aus der Predigt sehr gut gefallen hat. Dieser Gedanke, dass wir Gott begegnen können in der Stille, in der Kontemplation. Aber er sagte, was ihm nicht so gut gefallen hat, sind diese Bilder von Gott. Von dem Opfer, von dem Altar, von dem Thron Gottes. Das sind irgendwie archaische Bilder, die erinnerten ihn an seine katholische Kindheit. Und da hatte er kein gutes Gefühl mit. Und er erzählte mir, dass er jetzt Buddhist sei und dadurch eine neue Kraft zur Liebe und zum Mitgefühl für andere Menschen gefunden hat. Jetzt hat er keine Angst mehr vor Gott, sondern jetzt hat er irgendwie einen anderen Draht. Und ich kann ihn in seinem Unbehagen gut verstehen. Ich habe ihm das auch so gesagt. Denn ich denke, wir kennen alle diese Bilder von Gott, die uns Unbehagen schaffen. Die uns Fragen auslösen. Ist Gott wirklich so? Ist Gott wie ein flammender Berg? Bilder, die wir nicht so sehr mögen, die wir vielleicht auch nicht mehr so deuten würden. Ich weiß nicht, wenn wir heute einen flammenden Berg sehen würden, dann würden wir wahrscheinlich denken, klar, Vulkanausbruch, Asche, Rauch, dunkle Wolken. Aber an Gottes Zorn denken, fällt uns schwer. Wir haben uns sehr große Mühe damit gegeben, Gott zu entzaubern, Kategorien für Gott zu schaffen. Allen voran, die Theologen sind daran schuld. So Leute wie ich. Im Studium gibt es so Fächer wie Gotteslehre, Christologie, Pneumatologie, die Trinitätslehre. Da hört man viele Stunden etwas über diese einzelnen Aspekte von Gott. Man füllt ganze Bibliotheken mit Begriffen über Gott. Man redet über ihn abstrakt, weil dieser feuerspeiende Gott, ja, der gehört in das Tal der Legenden. Ein Gott, der uns Angst macht, ein Gott, den wir nicht verstehen können, der ist nicht mehr zeitgemäß. Aber egal, ob wir jetzt Gott nehmen und als feuerspeienden Richter oder als abstraktes Konzept von drei Personen beschreiben, verpassen wir das Wesentliche, was Gott ist für uns, wer Gott ist. Wir verpassen, was wirklich hinter dieser Trinität steckt, was wirklich hinter diesem verzehrenden Feuer Gottes steckt. Wir brauchen beides. Aber gleichzeitig sagt ja die Bibel schon selber, du sollst dir kein Bild von Gott machen. Warum eigentlich nicht? Weil die Bibel sehr eindeutig ist, Gott ist kein Ding. Gott ist kein Ding, Gott ist keine Theorie, er ist ein Gegenüber, er ist eine Beziehung. Deswegen beschreibt das Alte Testament Gott meistens als eine Präsenz. Es wird vom Angesicht Gottes gesprochen, das irgendwie da ist. Und erst der Kirchenvater Tertullian benutzt dann diesen Begriff Persona, um die drei Personen der Trinität zu beschreiben. Mit ihm wird dieses Konzept der Trinität übrigens erstmals richtig festgehalten. Vorher gab es das nicht. In der Bibel gibt es das nicht. Das Alte Testament kennt den Begriff nicht, das Neue Testament nicht. Es gibt kaum einen Vers, es gibt vielleicht ein, zwei Verse, wo mal Christus, Gott und der Geist Gottes in einem Satz erwähnt werden. Aber eigentlich ist das mehr so ein Zusammennehmen aus verschiedenen Teilen der Bibel. Was man aber Tertullian zugutehalten muss, ist, dass dieses Wort Persona damals etwas völlig anderes meinte, als wir heute mit diesem deutschen Wort Person meinen. Richard Rohr, ein Theologe, beschreibt in seinem Buch über die Trinität oder erklärt den Unterschied des Persönlichkeitsbegriffes von damals zu heute. Das könnt ihr mitlesen. Ich lese den ersten Absatz von diesem Zitat, was auf der Innenseite eures Heftes steht. Jedes Mitglied der Trinität wurde als Persona oder Gesicht Gottes betrachtet. Jede Person der Trinität kommuniziert in Gänze sein Gesicht und seine Güte den anderen gegenüber, während es seine eigene Gesichtsidentität in sich selbst beibehielt. Jetzt kommt's. Jede Person der Trinität klang durch, das ist die wörtliche Übersetzung von personare, die andere. Ironischerweise meinen wir heute mit Person ein autonomes menschliches Wesen. Dabei bedeutete es ursprünglich das exakte Gegenteil. Jede der drei wusste, dass sie durch die beiden anderen resoniert. Die eigene Identität wurde gleichzeitig aufrechterhalten und in Gänze geteilt, was offen gesagt erst jegliche reife Liebe möglich macht. Jede gute Psychologin würde zustimmen. Richard Rohr erklärt, was die Trinität ist, wie folgt. Er sagt, ja, es sind drei unterschiedliche Personen, drei Gesichter, aber viel wesentlicher als eine exakte Personenbeschreibung ist der Umgang miteinander. Das, was zwischen den Personen passiert. Und das bringt uns tatsächlich eine konkrete Antwort auf die Frage, warum wir denn jetzt Gott danken und mit Ehrfurcht und Ehrerbietung dienen sollen, wie es hier in Vers 29 steht. Liebe, Gastfreundschaft, Mitgefühl mit den Gefangenen und Misshandelten, Treue, Großzügigkeit, all das, was hier scheinbar von uns gefordert wird, sind zuallererst Eigenschaften Gottes, Eigenschaften des dreieinigen Gottes. Der dreieinige Gott hat in sich eine leidenschaftliche, liebevolle Beziehung. Das ist im Kern so angelegt. Vater, Sohn und Heiliger Geist, um diese Kategorien zu benutzen, sind untereinander liebevoll, gastfreundlich, mitfühlend, treu und großzügig zueinander. Das ist die DNA Gottes. Und unsere Vorstellung von Gott ist so über die Jahrhunderte durch Bilder, Theologen, Philosophen, Geschichten geprägt worden, dass wir völlig vergessen, dass das der Kern von Gott ist. Gott ist Beziehung. Gott ist Beziehung. Gott hat einen unendlichen Flow von Liebe in Gang gesetzt. Oder manche nennen ihn auch den Tanz Gottes miteinander. Die drei Personen tanzen miteinander. Es geht um die Beziehung untereinander. Und jetzt kommt das Entscheidende. Wir sind in diese Beziehung eingeladen. Auf eurem Heft seht ihr vorne drauf eins der berühmtesten Kunstwerke der Geschichte. Andrei Rublevs Dreifaltigkeits-Ikone. Er malt drei Gestalten, die Vater, Sohn und Heiligen Geist darstellen. Aber ihm geht es nicht um die exakte Darstellung von Vater, Sohn und Heiliger Geist. Ihm geht es um die Beziehung, die diese Personen untereinander haben. Da spielen zum Beispiel die Bewegung der Hände eine große Rolle. Die zeigen irgendwie so aufeinander, so leicht verschämt. Ihre Blicke spielen eine Rolle, die sie sich gegenseitig zuwerfen. Und ihre Position am Tisch sagt auch sehr viel über sie aus, über ihre Beziehung aus. Aber Rublev hat diese Ikone bewusst so gemalt, dass es noch einen Platz am Tisch gibt, der nicht besetzt ist. Ihr seht das vielleicht vorne, diese Stelle ist frei. Und anstatt, dass dort jemand sitzt, hat er ein kleines Viereck in diesen Tisch reingemalt. Das kann man ganz gut sehen. Und wir sehen, wie die rechte Person in dem Bild so ganz sanft auf dieses Viereck zeigt mit ihrem langen Zeigefinger. Und sagt damit nichts anderes als, das ist dein Platz. Du Betrachter der Trinität, das ist dein Platz an diesem Tisch. Wir sind eingeladen, Teil dieser himmlischen Gemeinschaft zu werden. Und das bringt uns auch zurück an den Ausgangspunkt und die Frage, was bedeutet es denn jetzt eigentlich, dass Gott ein verzehrendes Feuer ist? Immer noch, auch nachdem wir diesen Zugang zu Gott haben. Es ist nicht die Androhung von Strafe und Gericht, sondern es beschreibt die Leidenschaft der Liebenden in der Trinität. Leidenschaft dieser Beziehung, zu der wir eingeladen sind. Gottes Beziehung in sich ist ein verzehrendes Feuer. Ein Feuer, vor dem wir keine Angst mehr haben müssen, sondern von dem wir ein Teil werden können. Wir sind eingeladen an diesen Tisch der feurigen Gottesliebe, könnte man sagen. Und jetzt, wo wir das wissen, können wir überhaupt erst verstehen, warum Kapitel 13 plötzlich mit diesen konkreten Anweisungen zur christlichen Gemeinschaft kommt. Und darüber rede ich jetzt noch die letzten Minuten, über diese neue Gemeinschaft. Uns wird hier erklärt, dass christliche Gemeinschaft immer ein Abbild der Trinität ist. Des trinitaren Gottes. Ein Abbild dieser liebevollen, leidenschaftlichen, ja eigentlich unbeschreiblichen Beziehung von Vater, Sohn und Geist. Wenn hier also jetzt konkret über Ethik gesprochen wird oder über die Eigenschaften von Gemeinschaft, dann weil diese Gemeinschaft diesem hohen Anspruch gerecht werden soll. Und von den ersten Seiten an im Neuen Testament, wo es dann um diese Gemeinden geht, in der Apostelgeschichte, in den Briefen im Neuen Testament, wird klar, die christliche Gemeinschaft ist von Anfang an bedroht. Von innen und von außen. Meistens mehr von innen als von außen. Es ist eine Leidensgemeinschaft von Anfang an. Und wenn eine Gemeinschaft erstmal unter Druck gerät, dann gibt es immer zwei Möglichkeiten. Entweder fliegt diese Gemeinschaft auseinander, alle sagen, nee, das lohnt sich nicht. Ich bin nicht mehr Teil dieser Gemeinschaft, der Druck ist mir zu groß, die Leute sind mir zu doof, von außen kriege ich zu viele Fragen darüber, warum ich denn jetzt zu dieser Truppe gehöre. Oder der andere Weg ist, die Gemeinschaft rückt noch näher zusammen, wird elitär, exklusiv. Das ist wie in jeder Beziehung. Entweder streitet man sich so lange, bis man sich trennt, oder man rückt näher zusammen und hält alle negativen Einflüsse fern. Aber seht ihr, genau das entspricht nicht der Gemeinschaft der Trinität. Und darum sehen wir hier in Vers 1 und 2 auch komplett gegensätzliche Anweisungen. Vers 1. Sie sollen einander in brüderlicher Liebe begegnen. Philadelphia ist dieses Wort, die Stadt der Bruderliebe. Brüderliche Liebe oder geschwisterliche Liebe, schwesterliche Liebe. Und dann Vers 2. Sie sollen Gastfreundschaft ausüben. Manche haben Engel beherbergt. Auch wieder so eine Geschichte aus dem Alten Testament, auf die hier verwiesen wird, von Abraham. Wörtlich steht hier dieses Wort Philoxenia. Das heißt nicht einfach Gastfreundschaft, sondern Philoxenia, die Liebe zum Fremden. Gastfreundschaft ist nicht das sonntägliche Kaffeetrinken mit den guten Freunden, mit der Familie, sondern das Willkommen heißen, das Lieben von Fremden, Unbekannten. Und seht ihr, so wie wir als Unbekannte, als Fremde Teil der Trinität werden dürfen, so dürfen auch die Fremden Teil der christlichen Gemeinschaft werden. Christliche Gemeinschaft ist immer beides. Das ist so angelegt durch die Trinität. Vertraut und intim und radikal offen. Weder exklusiv noch beliebig. Das meint Richard Rohr, wenn er hier sagt, die eigene Identität wird gleichzeitig aufrechterhalten und in Gänze geteilt. Das macht reife Liebe erst möglich. Und dieses Bild von der reifen Liebe, die offen ist und intim, setzt sich jetzt fort. Vers 3 und 4. Vers 3 erinnert uns daran, dass wir Teil der weltweiten Kirche sind. Dass auch heute andere Christen für ihren Glauben leiden, vielleicht mehr als je zuvor. In Gefängnissen sitzen, misshandelt werden. Es erinnert uns daran, dass das uns was angeht, die wir hier sitzen, in Frieden, in Freiheit. Und seht ihr, auch die Trinität selbst hat daran gelitten, dass Jesus verstoßen wurde, misshandelt wurde, gekreuzigt wurde. Das lief nicht separat von den anderen. Die Trinität selbst kennt verstoßen sein, misshandelt sein, ins Gefängnis kommen, all diese Dinge. Und für die ersten Christen war es übrigens ganz klar, dass ihr Mitgefühl jetzt nicht nur den eigenen Glaubensgeschwistern vorbehalten war. Das war eben nicht nur für die Philadelphias. Nein, wir können lesen im zeitgenössischen Text der ersten Jahrhundert, Christen waren dafür bekannt, dass sie Menschen Mitgefühl zeigten, denen keiner Mitgefühl zeigte. Damals war so Tribalism, das war so das Ding. Jeder guckte nur nach seinen Leuten. Anders hat man nicht überlebt. Aber Christen waren so dumm und guckten auch nach anderen Leuten. Das haben Geschichtsschreiber aufgeschrieben, weil sie es komisch fanden. Weiter zu Vers 4. Auch hier wird ein Aspekt der Trinität deutlich, der heute oft missverstanden wird, wenn wir ihn einfach nur so lesen. Hier wird von der Exklusivität und der Wichtigkeit der Ehe gesprochen. Warum Ehe unglaublich wichtig ist. Es heißt ja, die Ehe soll bei allen in Ehren gehalten werden. Keine Untreue zwischen Mann und Frau. Und wir können diesen moralischen Anspruch nur verstehen, wenn wir diesen Ausgangspunkt der Ehe kennen, den Ausgangspunkt dieser intimen Beziehung kennen. Denn auch in der verbindlichen Beziehung zwischen zwei Menschen kommt ein Aspekt Gottes zum Ausdruck, der ein fester Bestandteil seines Wesens ist. Absolute Hingabe und absolute Treue zum Gegenüber. Und jetzt kommt es, ohne dabei die eigene Identität zu verlieren. Wieder so zwei Dinge, die sich fast widersprechen. Absolute Hingabe, absolute Treue, absolute Fokussierung auf das Gegenüber und gleichzeitig eine klare eigene Identität. Es gibt eigentlich keine bessere Beschreibung für eine gesunde Beziehung zwischen zwei Menschen. Reife Liebe teilt alles, reife Liebe ist ein Klangkörper wie es hier heißt, der anderen Person. Und reife Liebe hat dennoch eine klare Eigenidentität. Und dann lesen wir weiter bei Richard Rohr. Ich lese den zweiten Teil von dem Zitat. Wir sind alle Resonanzkörper von etwas viel Größerem, von etwas anderem. Und das wird zu unserem Selbst. Denk einmal an deine eigenen Erfahrungen. Wie viele Leute kennst du, dich einbezogen, die wirklich diesem heiligen Tanz der Trinität mit einer angemessenen, balancierten Maß von Selbstliebe und Selbsthingabe tanzen? Das ist die echte Definition von psychischer Reife und ist tatsächlich ein Tanz, wo wir auch viele falsche Schritte tun. Wenn wir ein angemessenes Maß an Selbstliebe erfahren, halten, genießen, vertrauen und daran teilhaben können, können wir das in gleichem Maße an den Rest der Welt weitergeben. Du kannst und darfst deinen Nachbarn lieben wie dich selbst für deine eigene und ihre Ganzheit. Und natürlich spricht er jetzt hier nicht nur über Ehe, aber er nennt wesentliche Aspekte für Liebesbeziehung, reife Liebe. Er sagt hier, dass wir alle ein angemessenes Maß an Selbstliebe brauchen und Selbsthingabe. Das gehört zusammen. Und wir müssen selber herausfinden, was in unseren Beziehungen zu kurz kommt. Was vielleicht in der Ehe bei uns zu kurz kommt, in der einen Beziehung, die ich habe. Oft sehen Beziehungen anders aus, die ich kenne. Meine eigene Beziehung sieht oft anders aus. Entweder bin ich sehr schlecht darin, Grenzen zu ziehen, wirklich ich selber zu sein, nicht völlig aufzugehen in der anderen Person. Oder es geht nur um mich, meine Erwartungen, meine Wünsche, meine egoistischen Vorstellungen. Entweder klammere ich mich an die andere Person und sauge aus ihr alles heraus und gebe meine Identität dabei völlig auf. Oder ich bleibe beliebig, unverbindlich bei mir selbst. Selbstliebe und Selbsthingabe werden in besonderer Art durch die Trinität vorgelebt. Und ich glaube, wir alle sehen uns nach Beziehungen, in denen wir als zum Resonanzkörper von etwas viel Größerem werden. Von der Trinität. Und zum Schluss ist dann hier noch die eine Sache mit der Gier und der Genügsamkeit. Der Umgang mit unserem Geld zeigt uns, ob wir unser Leben auf einer Basis des zu wenig oder des genug aufbauen. Und das steht hier mit drin, weil christliche Gemeinschaft der Ort ist, wo wir das hervorragend üben können. In der christlichen Gemeinschaft werden wir immer wieder daran erinnert, dass wir genug haben. Dass wir Platz am Tisch des Herrn haben. Wir brauchen keine Angst mehr davor zu haben, dass wir zu wenig bekommen. Es ist Brot und Wein für alle da, die heute hier sind. Gott selbst sagt uns hier, ich werde dich nie vergessen und dich niemals im Stich lassen. Das ist die Kraft, aus der christliche Gemeinschaft lebt. Das gibt uns Kraft, anderen einen Platz zu schaffen, die sonst keinen Platz haben in Gemeinschaft. Dieser leidenschaftliche, dieser brennende Gott lädt uns ein, eine leidenschaftliche, brennende Gemeinschaft zu bauen. Eine Gemeinschaft, die seine Leidenschaft widerspiegelt. Wo dieser Tanz manchmal vielleicht falsche Schritte hat, aber wo eben eine Bewegung ist. Eine Gemeinschaft, die gleichzeitig liebevoll ist, verbindlich ist, offen ist, gastfreundlich ist, einander treu ist und genügsam. Weil Gott selbst eine Beziehung ist. Das ist die Beschreibung Gottes. Gott ist eine Beziehung. Macht er für uns eine neue Beziehung, eine neue Gemeinschaft möglich. Und ich lade euch alle ein, die ihr heute sitzt, Teil so einer Gemeinschaft zu sein. Vielleicht hier im Kreuzberg-Projekt. Teil einer Gemeinschaft zu sein, wo diese Leidenschaft zum Ausdruck kommt. Amen.